Ich freue mich heute, hier predigen zu dürfen. Und wir steigen diese Woche in die Predigtreihe der Psalmen ein. Das heißt, die nächsten Wochen, ich glaube 5, 6 Predigten, wird es um die Psalmen gehen. Und ich darf, da ich der Erste bin, noch eine kleine Einleitung in die Psalmen geben. Das freut mich immer wieder. Da kommt dann doch mein theoretisches Wissen durch, dass ich dann gerne, nein, so schlimm wird es nicht, hoffe ich. Und dann deswegen die Einteilung. Zunächst so eine allgemeine Einleitung und dann gehen wir nochmal auf Psalm 73 ein. Zunächst will ich aber mal von euch abholen, wie es euch mit dem Psalm geht, wie ihr da so unterwegs seid. Deswegen fangen wir einfach an noch mit Handzeichen. Bin ich gespannt. Wer hat schon mal einen Psalm gelesen? Das sieht schon nach einer großen Mehrheit aus. Cool. Ich frage nicht nach allen 150, ich habe es mir überlegt, aber ich glaube, lassen wir. Wer kann einen Psalm auswendig? Keine Angst, jetzt frage ich noch nicht und komm rum und guck, ob es wirklich so ist. Auch cool, sind doch einige. Wer von euch hat einen Lieblingspsalm? Oh ja. Ihr dürft noch die Hand oben lassen, wer mir davon kurz erzählen will. Warum das, also welcher es ist und warum, wer die Hand oben lässt.
Also mein Lieblingspsalm steht in Psalm 46, Vers 10. Und da, ich kenne nur die englische Übersetzung, weil der mir in England, als ich DTS gemacht habe, so nah war. Da steht, stop fighting and know that I am God. Und der war mir einfach in der Zeit so nah, dass es mein Lieblingspsalm ist.
Danke dir. Möchte noch jemand?
Also mein Lieblingspsalm ist der Psalm 121. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Das spricht so viel Trost und Zuversicht aus. Auch wenn wir vor großen Bergen und Hügeln stehen, dürfen wir uns auf Gott verlassen, dass er bei uns ist und uns durchträgt. Und das ist nicht nur ein Psalm, das gibt es auch ein Lied dazu. Also kann man auch singen.
Danke dir.
Ich habe eine ganze Reihe, das sind die von 145 bis 150. Wir sollen ja Gott loben und manchmal fällt es mir schwer, gerade wenn ich schlecht drauf bin. Und dann kann ich gerade diese Psalmen beten, das sind die Lobpreispsalmen. Da steht zum Beispiel unter anderem drin, dass Hagel und Stürme, alle die sollen Gott loben. Und dann denke ich an diese Naturgewalten von Gott, die dadurch, dass es sie gibt, ihn damit loben. Und das stärkt mich dann auch.
Danke dir. Einen noch, wenn noch jemand möchte. Frank, dann komme ich zu dir.
Bei mir ist es der Psalm 103. Und vor allen Dingen der Vers 2, ich will den Herrn loben und nie vergessen, wie viel Gutes er mir getan hat. Und der Vers hilft mir vor allen Dingen dann, wenn der Tag mal nicht so gut läuft. Und man kann schnell klagen und kritisieren, man kann aber auch in solchen Situationen dankbar sein.
Danke. Cool, einen schönen kleinen Einblick von euch in die Psalmen. Und das passt so zu dem, wie die Psalmen sind, wer da einfach mal durchgeblättert hat oder wer schon mal so halbwegs durch alle 150 durchgelesen hat. Psalmen sind extrem vielfältig von den Themen her, von dem, was angesprochen wird. Das, was ihr jetzt jeweils daraus mitgenommen habt an Erbauung, an Lobpreis Gottes, an Aufzeigen, wie groß Gott ist. Und ich denke bei Psalmen doch immer als allererstes an Psalm 23 und stelle mir David vor als Hirten. Das ist so ganz tief irgendwie in mir verankert. Ich sehe noch das Flanellbild der Kinderstunde vor mir. Ist auch einfach schön. Da werde ich für immer einige Bilder behalten. Oder auch an die Psalmen über die Schöpfung, so um Psalm 100 rum. Das sind so die ersten Dinge. Und ich habe in der Vorbereitung festgestellt, wenn es um die Psalmen geht, und vielleicht geht es anderen auch so, egal wie vielfältig das ist, und wir wissen es, am Ende lande ich immer bei den gleichen Psalmen. Es sind so 10, vielleicht 15 Stück, die ich irgendwie immer mal wieder vor Augen habe und die anderen ignoriere ich. Jetzt nicht aktiv, ist gar nicht böse gemeint, aber die sind mir nicht so zugänglich. Und das ist eigentlich schade, weil da sind ja noch ein paar übrig. Und das war mir ein Anliegen, dass wir da nochmal einsteigen können. Wir haben vielleicht unterschiedliche Barrieren, warum wir es nicht machen. Vielleicht einfach nur, weil wir es nicht gelesen haben oder weil ein Teil der Psalmen auch von dem, was drin vorkommt, schwieriger ist, mit unserer heutigen Brille darauf. Deswegen, da möchte ich nochmal in der Einleitung drauf eingehen. Aber zunächst ein paar Fakten. Ich erspare euch die Torten- und Balkendiagramme, deswegen bleibt es noch kurz weiß da vorne. Die habe ich zu oft auf der Arbeit, die kann ich nicht mehr so sehen. Ich habe eine Auswertung der Bibellese-App von Bibel.tv gefunden. Und nach der ist das Buch der Psalmen das zweithäufigst aufgerufene Buch der Bibel. Hat mich erst kurz verwundert, aber eigentlich macht es Sinn. Das häufigste Buch ist 1. Mose und da auch eigentlich nur die ersten Kapitel. Es geht rapide bergab direkt nach Noah. Danach liest anscheinend keiner mehr in der App weiter. Okay. Und an Platz 3 ist das Matthäus-Evangelium. Ich glaube, die Evangelien haben in der Stelle das Problem, dass sie sich die Aufmerksamkeit immer teilen. Deswegen stehen die nicht weiter vorne, aber dazwischen die Psalmen. Da habe ich keine genauere Aufteilung zwischen den einzelnen Psalmen gefunden, leider. Aber anscheinend wird es gelesen. Sehr schön schon mal. Und die Psalmen, es sind 150, wir hatten es eben schon, das sind auch die Kapitel. Und damit ist es das Buch in der Bibel mit den meisten Kapiteln. Auch mit weitem Abstand. Und es beinhaltet, fand ich auch ein bisschen lustig, das kürzeste Kapitel der Bibel, Psalm 117, 2 Verse. Und Psalm 119, 176 Verse. Ja. Bisschen länger. Und wenn wir uns angucken, nach, nennen wir es mal, klassischer Theologie, geht knapp die Hälfte der Psalmen auf David zurück, 73 Stück. Dann ist ein großer Abstand, 2 auf Salomon, einen auf Mose, noch so ein paar einzelne und sonst noch wichtig, levitische Tempelsänger, also Familien, die am Tempel Dienst getan haben, dort gesungen haben und noch andere Dinge getan haben. Und da insbesondere die Familie Korach und Asaf, die haben jeweils noch 12 Psalmen geschrieben. Sind wir auch gleich einen davon. Und Psalmen sind häufig so zusammengestellt, dass Psalmen hintereinander sich gegenseitig ergänzen, erklären. Man sollte nicht ganz so einzeln die Psalmen hintereinander lesen. Das ist mir noch wichtig geworden. Und bei manchen Psalmen, ich glaube, das bekannteste dazu ist Psalm 51, wissen wir, worum es geht im Hintergrund. Psalm 51, David wurde vorher darauf hingewiesen, dass er Ehebruch begangen hat. Der Prophet Nathan kam zu ihm, hat ihm gesagt, so geht's nicht. Und er reagiert darauf mit diesem Psalm 51 und kommt vor Gott und bittet um Vergebung seiner Sünden. Da wissen wir, wo es hingeht, und bei ganz vielen Sachen wissen wir es auch nicht, wo es hingeht in dem Psalm. Und noch eine große und eine kleine Sache ist wichtig, damit wir Psalmen richtig verstehen. Und ich glaube, es ist auch der Grund, weshalb ich an manchen Stellen bei meinen 10 Lieblingspsalmen hängen geblieben bin. Die Psalmen sind in einem gewissen zeitlichen Kontext geschrieben worden. Wir kommen von Ostern, wir kommen vom Kreuz und für uns ist logisch, alles, was wir hören, steht auf dem Boden von Ostern. Macht auch Sinn, anders funktioniert es heute nicht, aber es klingt irgendwie banal, im Alten Testament war Ostern noch nicht als historisches Ereignis da gewesen. Die Psalmisten haben nicht im Hinterkopf immer das Kreuz. Es funktioniert nicht, dass sie wissen, dass Jesus für ihre Sünden stellvertretend am Kreuz gestorben ist. Dass sie diese Vergebung annehmen dürfen und deswegen wieder mit Gott in Gemeinschaft kommen. Das Gericht, und das ist ja öfter in dem Psalm Thema, das Jesus getragen hat für uns, diese Logik funktioniert noch nicht. Das ist sozusagen die historische Grundlage. Es ist wichtig, Damit heißt es nicht, dass wir irgendwie die Gläubigen des Alten Testamentes nicht errettet werden können. Wir haben sie im Hebräerbrief als Glaubensvorbilder, werden sie sehr gelobt. Ich möchte jetzt nicht genauer darauf eingehen, weil es noch nicht ganz, ganz explizit im Detail erklärt wird und weil es nicht heute Morgen hierher gehört, wie die Errettung fürs Alte Testament funktioniert. Aber ich vertraue voll und ganz auf Gottes Gerechtigkeit, dass die Gläubigen des Alten Testamentes genauso gerettet werden können. Aber hier, und darum geht es mir, es geht um ein Glaubensbild, und da können wir uns auch die Verse des Alten Testaments angucken, das Taten und Verhalten betont. Deswegen geht es in der Bibel Lese-App und der Auswertung nach Noah so rapide bergab. Dann kommen ganz viele Verhaltensregeln für alles Mögliche. Und die Pharisäer, die ja sozusagen als unser heutiges, nennen wir es mal schon fast, Standardbild für ganz viele Regeln sind, hatten da noch ganz viel drumherum gemacht. Es ging um Verhalten. Wir sehen immer wieder so einen kleinen Anklang, dass es Gott doch auch um Herzenshaltung geht, wenn er davon spricht, dass ihn die Opfer langweilen, dass er die Opfer ihm am Ende nicht reichen. Aber es ist viel Raum, wird eingenommen von Verhalten und Regeln. Und das ist schon das, was im Hinterkopf der Psalmisten da ist. Und sie erleben es tagtäglich. Sie erleben Gottes direktes Eingreifen, sein Herstellen von Gerechtigkeit, sein Herstellen von wieder Gemeinschaft des Volkes mit ihm. Gott kümmert sich um sein Volk, wenn sie nach ihm rufen. Wenn wir uns kurz anschauen, das Buch der Richter, das heißt ja auch noch so, also bevor die ersten Könige in Israel waren, das ist eine Zeit, in der es zwischen Gerechtigkeit und Götzendienst extremst hin und her ging. Und immer wieder hat Gott das Volk Israel gerichtet durch seine Nachbarvölker und hat dann, wenn sie nach ihm geschrien haben, wieder einen Richter, also einen Leiter des Volkes berufen, der dann Gerechtigkeit geübt hat, sie wieder zu Gott hingeführt hat. Und das ist das, was die Psalmisten aus ihrer Historie erkennen. So funktioniert ihr Weltbild. Gott greift ein, wenn ein Gläubiger nach ihm ruft und stellt Gemeinschaft mit Gott und Gerechtigkeit wieder her. Wir sehen es heute anders und es ist gut so. Wir sehen heute, dass das Alte Testament, ich vereinfache ein bisschen, auf Jesus hinführt. Das ist das Hauptziel des Alten Testamentes, ohne es damit irgendwie auszuklammern oder die Historie auszuklammern. Aber es führt auf Jesus hin und die Entwicklung des Volkes Israel führt dazu, dass am Ende der Messias aus diesem Volk hervorgehen konnte und wir am Ende wieder Gemeinschaft mit Gott haben können. Aber diesen Weitblick können die Psalmisten noch nicht haben. Das ist mir wichtig, dass wir es verstehen, sonst verstehen wir die Gerichtsaufrufe in den Psalmen mit einem neutestamentlichen Auge. Und das passt nicht zusammen, das kriegen wir nicht überein, das geht nicht. Ja, wir sehen, dass in den Psalmen sich die Psalmisten Gericht wünschen und es manchmal auch kommt oder nicht nur in den Psalmen. Aber nicht, weil die Psalmisten so weise waren und erkannt haben, welches Gericht dran ist, sondern weil es in Gottes Plan passte. Gott ist der, der regiert und reagiert nach seinem Ermessen und seiner Weisheit. Wir können uns Dinge wünschen als Gläubige, ist ja auch heute noch so, wir können zu Gott beten. Aber meistens, zumindest behaupte ich es von mir, haben wir nicht die Weisheit zu erkennen, ob es wirklich, wirklich gut ist im Gottes Sinne. Es ist seine Entscheidung, das ist Gottes Entscheidung. Und das, dieses Gottesverständnis und das Verständnis von Gericht dürfen wir im Hinterkopf behalten, sonst funktionieren die Psalmen nicht. Und dann bleiben wir bei den offensichtlich erbauenden Psalmen hängen und gehen nicht in die, die uns ein bisschen mehr Aufwand und wehtun. Zweiter kleiner Punkt ist noch wichtig, sehen wir auch gleich noch in Psalm 73. Die Sprache der Psalmen ist ja keine Sprache, die wir heute sprechen in dieser Art und Weise. Es ist, nennen wir es mal, sehr blumig, also sehr ausschmückend und es ist sehr absolut, um nicht ist mir zu negativ, aber ich sage es trotzdem, um nicht zu sagen, es übertreibt. Es ist dann alles. Damit möchte ich nicht sagen, dass die Psalmen nicht wahr sind, aber es ist keine wissenschaftliche Abhandlung. Fällt mir als Chemiker natürlich irgendwie schwer zu akzeptieren. Aber es ist keine wissenschaftliche Abhandlung, es ist eine Beschreibung, es ist die Wahrnehmung des Psalmisten, die natürlich wahr ist. Aber wenn wir es uns anschauen, wenn der Psalmist durch eine dunkle Phase ging, dann war alles dunkel. Alles, alles. Nicht nur so ein bisschen, sondern alles. Auch wenn von außen betrachtet, objektiv es nur hellgrau wäre, für den Psalmisten ist es schwarz und so schreibt das hin. Auch in die andere Richtung, wir kennen es selbst, wenn wir von irgendwas berichten, wenn wir begeistert sind, war alles toll. Wenn wir nicht begeistert sind, war alles nicht so toll. Müssen wir beachten, einfach um zu verstehen, was da so dran ist und dass uns diese Absolutheitsansprüche nicht überrollen. Das tun sie mir manchmal. Dass diese Absolutheitsansprüche, sehen wir gleich noch, sonst zu krass sind. Aber damit jetzt genug der Vorrede. Einführung in die Psalmen. Wir kommen zu Psalm 73. Ich habe ein bisschen gekürzt, sonst sind es zu viele Verse. Die Essenz bleibt aber erhalten und wir können es hier vorne mitlesen. Wer bei sich mitlesen möchte, sieht auch vorne die Verse dran, dass ihr wisst, wohin ich springe. Ich lese vor. Ein Psalm Asafs. Gott ist dennoch Israels Trost für alle, die reinen Herzens sind. Ich aber wäre fast gestrauchelt mit meinen Füßen. Mein Tritt wäre beinahe geglitten. Denn ich ereiferte mich über die Ruhmredigen, da ich sah, dass es den Frevlern so gut ging. Denn für sie gibt es keine Qualen. Gesund und feist ist ihr Leib. Sie höhnen und reden böse, sie reden und lästern hochher. Sie sprechen: Wie sollte Gott es wissen? Wie sollte der Höchste etwas merken? Und siehe, da sind die Frevler, die sind glücklich für immer und werden reich. Soll es denn umsonst sein, dass ich mein Herz reinhielt und meine Hände in Unschuld wasche? Ich bin täglich geplagt und meine Züchtigung ist alle Morgen da. Hätte ich gedacht, ich will reden wie sie, siehe, dann hätte ich das Geschlecht deiner Kinder verraten. So sann ich nach, ob ich es begreifen könnte, aber es war mir zu schwer, bis ich ging in das Heiligtum Gottes und merkte auf ihr Ende. Wie ein Traum verschmäht wird, wenn man erwacht, so verschmähst du, Herr, ihr Bild, wenn du dich erhebst. Als es mir wehe tat im Herzen und mich stach in meinen Nieren, da war ich ein Narr und wusste nichts. Ich war wie ein Tier vor dir. Dennoch bleibe ich stets bei dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch, Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Denn siehe, die von dir weichen, werden umkommen. Du bringst sie alle um, die dir die Treue brechen. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Ich möchte in drei Abschnitten darauf eingehen, starte aber mit Abschnitt 0, also ein bisschen Etikettenschwindel. Einleitung, Verse 1 und 2. Wir sehen, wie eben schon gesagt, wer hat den Psalm geschrieben? Also jemand aus der Levitenfamilie Asaf. Und es geht um eine Situation, Vers 2, in der jemand fast gestrauchelt wäre, in der jemand in seinem Leben beinahe richtig die falsche Abzweigung genommen hätte. Und er erkennt dennoch, dass Gott Israels Trost ist für alle, die reinen Herzens sind. Das ist ein bisschen Überschrift, ein bisschen Zusammenfassung dieses Psalms. Könnten an der Stelle Schluss machen, Ich glaube, ich habe noch 10 Minuten. Und dann Abschnitt 1. Wie geht's los? In welcher Situation war der Psalmist? Der Psalmist beschwert sich hier, und ich habe mal zwischendrin ein paar Verse ausgelassen, 12 Verse lang über das Leben. Er beschwert sich darüber, wie ungerecht die Welt ist. Er beschwert sich darüber, wie ungerecht es ist, dass es den Frevlern gut geht. Den Ungläubigen würde es ausschließlich gut tun, gut gehen. Sie sind, Vers 12, glücklich für immer und reich. Das ist dieser Absolutheitsanspruch, von dem ich eben schon sprach. Das ist die Wahrnehmung des Psalmisten. So fühlt er sich. Ist völlig okay, dass er sich so fühlt. Aber natürlich waren nicht alle Ungläubigen um ihn herum reich und glücklich. Aber das ist das, was er sieht. Weil es im Kontrast ist zu ihm selbst. Und ich glaube, uns geht es ja nicht anders. Solche Gedanken kennen zumindest mal ich. Ein paar nicken, deswegen gehe ich mal davon aus, dass auch andere kennen. Was weiß ich, wie auf der Arbeit werden nur die anderen gefördert, befördert. Alle anderen Kinder sind leichter zu handeln als meine. Oder mir geht es körperlich schlechter als allen anderen. Oder ihr könnt eure eigenen Sätze an der Stelle einfügen, die ihr so für euch selbst sagt, wo ihr findet, dass die Welt im weitesten Sinne ungerecht zu euch ist. Und ich möchte uns gar nicht die Gedanken absprechen. Sie stehen ja auch hier, ist in der Bibel drin. Es ist völlig okay, sich diese Wahrheiten erst einmal anzuerkennen und zu sagen, so fühle ich mich, so ist meine Wahrnehmung. Es ist immer eine gefühlte Wahrheit, ganz klar. Aber es ist das, was gerade die Realität ist für uns selbst, für den Psalmisten. Und er bringt es hier zum Ausdruck voller Frust, Niedergeschlagenheit, Verzweiflung oder was auch immer man da noch so für Gefühle drin rauslesen kann. Bringt er alles raus und lässt es raus. Das können wir hier lernen. Wir müssen nicht alles toll finden. Und die Welt um uns herum, es ist nicht alles toll. Es ist auch nicht alles toll, wie so wir irgendwie in dieser Welt leben können und dürfen. Und wir müssen nicht über alles hinwegsehen, was uns frustriert. Wir dürfen das aussprechen. Wir dürfen es am besten zu Gott aussprechen, an der Stelle noch ein Punkt besser sein als der Psalmist, der an der Stelle noch nicht bei Gott ist. Das ist der erste Schritt. Aber, und da mache ich den Spoiler schon zu den nächsten zwei Schritten, es darf nicht der letzte Schritt sein. Sonst gehen wir als maulende Myrte durchs Leben. Für alle, die Harry Potter gelesen haben. Das kann nicht das Ziel sein. So funktioniert es nicht. Es darf nicht der letzte sein, es müssen noch weitere folgen. Aber erstmal, und da kommt Psalm 15, macht der Psalmist noch einen kurzen Umweg. Er macht das, was anscheinend logisch ist. Wenn alle um mich herum sich gottlos verhalten, mache ich es halt auch. Funktioniert ja anscheinend. Warum denn nicht? Ich mache das nach, was die Welt um mich herum funktionierend macht. Zum Glück stellt er irgendwie in diesem Vers auch schon fest, keine so schlaue Idee, sollte man vielleicht lassen. Deswegen kommen wir zum Wendepunkt des Psalms. Die Verse erstmal 16, er stoppt an der Stelle und sagt, ich denke drüber nach, warum ist es eigentlich so? Der Psalmist möchte die Situation verstehen, damit ihr damit zurechtkommt. Das haben wir ja immer mal wieder, dass wir nach dem Warum fragen. Und er sagt, und so geht es mir auch immer wieder, aber es war mir zu schwer. Also der Psalmist ist nicht in der Lage, eine Antwort zu finden. Er steht da, denkt logisch nach, fragt warum und schafft es nicht. Ich weiß nicht, wie gut ihr darin seid, im logisch Nachdenken für Warum-Situationen. Ich behaupte mal frech, das funktioniert fast nie. Außer in ganz offensichtlichen Dingen ist Warum-Fragen mit reiner Logik, boah, bisschen verschwendete Lebenszeit, trotzdem machen wir es alle gerne und alles gut. Manchmal kriegen wir die Antwort später, in ganz vielen Stellen aber auch nicht. Und so steht der Psalmist da in Vers 16, macht keinen Sinn. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, er wendet sich Gott zu. Hier im alttestamentlichen Kontext, er ging in das Heiligtum Gottes, in die Gegenwart Gottes und erkennt etwas. Er kriegt Gottes Perspektive. Er zeigt oder er sieht das nicht durch eigenes Nachdenken, sondern weil er durch Gott eine neue Perspektive kriegt. Er erkannt, dass es nicht um irdisches Glück geht. Also nicht um glücklich, reich, das, was wir vorher gesehen haben, sondern er merkte auf ihr Ende. Damit nicht die Art und Weise, wie die Gottlosen sterben, sondern wo es danach hingeht. Wie ein Traum verschmäht wird, wenn man erwacht, so verschmähst du, Herr, ihr Bild, wenn du dich erhebst. Also die Nicht-Zugehörigkeit in Ewigkeit zu Gott. Das ist das, was er sieht für die, die sich nicht an Gott halten. Das ist das, was er sieht und erkennt, das ist nicht das, was ich möchte. Und damit geht es nicht darum, dass wir andere nach dem bewerten, was wir in Meinung sind, wie gläubig sie sind. Nicht unser Job, ganz klar nicht. Sondern unser eigenes Leben im Lichte der Ewigkeit zu sehen. Zu sehen, wo gehen wir am Ende hin? In die Gemeinschaft mit Gott, weil für uns Jesus am Kreuz gestorben ist. Weil wir diese Vergebung annehmen dürfen. Jetzt in der Woche nach Ostern, wenn uns Elsbeth vorhin gewünscht hat, dass wir Ostern nicht vergessen. Und das ist sozusagen der nächste Schritt. Erster Schritt Klage und der zweite Schritt Hinwendung zu Gott und die göttliche Perspektive. Darum geht's. Und sozusagen zwischendrin rekapituliert der Psalmist. Hier Vers 21, 22, wie er vorher so war. Er bewertet sein eigenes Verhalten. Da war ich ein Narr, ich war wie ein Tier. Harte Selbstbeschreibung, harte Selbstbewertung, aber steckt einiges drin. Also ohne Weitblick mit kurzfristigen Motiven. Das ist das, was er über sich selbst sagt. Und dann geht's weiter. Und dann kommt so sozusagen der bekannteste Teil aus Psalm 73. Dennoch bleibe ich stets an dir. Das ist das, was als dritter Schritt festhalten an Gott. Da geht's hin. Und das ist ein aktiver Part oder beinhaltet einen aktiven Part von uns Gläubigen. Festhalten, zwei Wortteile, das Halten ist unser Teil, aber wir müssen uns auch an etwas festhalten, also festhalten ohne an etwas Festem zu sein, funktioniert nicht und das ist Gott. Er gibt uns die Möglichkeit, dass wir uns festhalten. Und wir müssen es tun. Dann ändert sich unser Blick und unsere Wahrnehmung. Die Verse, die dann kommen, sind extrem absolut geschrieben, schon wieder. Wir sehen, Vers 25, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn das als Anspruch über uns steht, keine Chance. Aber es ist die Grundhaltung dahinter. Es ist die Grundhaltung, dass, um es in Farben zu sagen, wir jetzt nicht bei Schwarz sind, sondern von mir aus bei entweder Weiß oder Rosa, könnt ihr euch die Farbe aussuchen, was ihr schöner findet. Die Grundwahrnehmung ist entscheidend. Trotz der Dinge, die noch drumherum sind. Ich weiß nicht, wie es euch geht, das funktioniert ja auch im Alltag. Es geht um Grundwahrnehmung von Dingen. Manche wissen es, ich laufe manchmal länger durch die Gegend oder renne mal einen Marathon. Und das, obwohl man ordentlich trainiert haben sollte, ist Training an der Stelle nicht alles. Sondern, dafür läuft man ja länger als irgendwie 5 Minuten, es geht am Ende viel um die Wahrnehmung und das eigene Durchbeißen. Wenn ich da stehe, Marathon 42, irgendwas Kilometer, und ich zähle einfach Kilometer rückwärts, während ich laufe. 42, 41, 40, Okay, da würde ich aufhören an der Stelle. Und dann sind noch 40 zu laufen und bin gerade, was weiß ich, je nachdem wie schnell man ist, irgendwie 10 Minuten gelaufen. Weil 40 Kilometer klingt ganz schön blöd. Dann schafft man es vielleicht noch 5 Kilometer weiter, dann sind es aber immer noch 35. Nee, läuft, also für alle, die schon mal Marathon gelaufen sind, nee, das macht gar keinen Spaß, macht es deutlich härter, als es sowieso schon ist. Man kann sich aber auch von jeder Verpflegungsstation zu Verpflegungsstation denken. Man kann sich beim Halbmarathon darüber freuen, dass man die Hälfte geschafft hat. Und dann ist es nicht ganz so hart. Es ist immer noch hart. Aber man kommt wenigstens über diesen Teil ganz positiv hinweg. Und man weiß, während man sich diese Gedanken macht, dass man sich selbst veralbert. Weil der Marathon ist immer noch 42 Kilometer lang. Das ändert sich nicht. Das weiß man selbst, während man mit Puls 170 über die Straßen rennt. Und trotzdem funktioniert es. Es geht um die Grundwahrnehmung an dieser Stelle, die nicht die Realität ausblendet, die aber die Perspektive und den Rahmen steckt. Und wenn wir das selbst schon können, bei sowas Banalem wie Marathon, wie viel besser ist das, wenn wir Gottes wirklich positive Brille auf unser Leben nehmen und damit schauen. Wenn wir Gottes Idee für unser Leben betrachten, dann können wir in den Situationen, und die haben sich nicht geändert, Vers 26, wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, das heißt, es ist immer noch schlecht, da ist nicht auf einmal alles schön, es ist immer noch schlecht und trotzdem geht er im zweiten Teil des Verses, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Dann ist die Situation nicht grundsätzlich gut, aber Gott ist in der Situation dabei und er ist Trost, er ist das, was durchträgt. Die Situation ist noch dieselbe, aber der Blick darauf, die Gesamtwahrnehmung, der Rahmen dazu ist ein anderer. Dieser Psalm und auch die anderen Psalmen verspricht kein Wohlstandschristentum, bei dem wir mit rechtem Glauben auf einmal alles funktioniert. Gibt's nicht. Aber die Bewertung und Wahrnehmung ist vollständig gegenläufig vom Anfang und vom Ende, weil der Fokus auf der Nähe zu Gott liegt. Das ist der einzige Unterschied. Und der Psalm gipfelt am Ende in diesem Vers 28. Das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Auch dieser Wechsel in das Dein, in die direkte Ansprache, diese Nähe daraus. Da dürfen wir hinkommen, wenn wir in frustrierenden Situationen stecken. Wir dürfen, das als Zusammenfassung, bei Gott klagen. Es ist okay zu klagen. Es muss nicht alles positiv sein. Wir dürfen zu Gott mit unserer Klage kommen, aber dann seine Perspektive aufgezeigt bekommen. Daraus einen neuen Rahmen gesteckt bekommen, einen neuen Blick darauf haben. Und das führt am Ende dazu, dass wir sagen, meine Freude ist es, mich an Gott zu halten. Nicht trotz der Situation oder nicht, weil die Situationen sich verändert haben, sondern in der Situation. Das wünsche ich uns. Amen.